Es ist eine Podcast-Aufzeichnung der besonderen Art, zu der ich Sie sehr herzlich begrüße. Besonderheit Nummer 1, Sie sehen es, und wenn Sie es nicht sehen, dann werden Sie es wahrscheinlich relativ bald in Form einer gewissen Hintergrundgeräuschkulisse wahrnehmen. Wir befinden uns nicht in einem klassischen Studio, auch nicht in irgendeinem Besprechungskammerl oder wo wir sonst so aufzeichnen könnten, sondern bei einem Heurigen. Konkret beim Buschenschank Frauen-Eder im 10. Wiener Gemeindebezirk Oberlahrstraße 73, so dass ich die Werbebotschaft auch untergebracht habe. Besonderheit Nummer 2, die sitzt neben mir und die begründet auch, warum wir hier sitzen. Sie wissen, in unserer Podcast-Reihe geht es darum, die alten Geschichten, was das Fußballgeschehen in Österreich angeht, aufzuwärmen oder vielleicht auch ein bisschen zu adaptieren und in neuer Version wiederzugeben. Und uns war redaktionsintern relativ schnell klar, dass wenn wir diesen Herrn für eine Folge gewinnen können, dann können wir das nicht in einer 0815-Variante machen, sondern müssen es ein bisschen aufpeppen. Deswegen sitzen wir heute hier, auch vor Live-Publikum, denn der Hauptdarsteller der heutigen Folge, der hat vor kurzem seinen 65. Geburtstag gefeiert. Dazu nachträglich natürlich noch einmal alles Gute.
Danke.
Er ist begnadeter Entertainer. Ich spreche da durchaus aus Erfahrung und weiß, welche Höchstleistung die Bauchmuskeln und Lachmuskeln erbringen müssen, wenn man eine Zeit lang in seiner Nähe weilt. Er ist TV-Kultanalytiker. Außerdem ist er seit 20 Jahren als Kolumnist Teil der Krone-Familie. Und so ganz nebenbei ist er Österreichs Jahrhundertfußballer, war 7-mal Meister mit der Wiener Austria. Einmal italienischer Meister, einmal italienischer Cupsieger. Und er ist auch der Mann, dem es als bisher letzten Teamchef gelungen ist, Österreich zu einer WM-Endrunde zu führen. Sie sehen, das Ambiente ist also gut. Die Ausgangslage ist hoffentlich auch bestens. Das Hochkarätertum ist sowieso unbestritten. Ich freue mich sehr auf launige Minuten oder 10 Minuten mit Herbert Prohaska. Servus.
Danke, ja. Also ich bedanke mich für die Einladung. Bin ich dem sehr gerne nachgekommen. Beim Heurigen ist es überhaupt reizvoller.
Ist es authentisch, das Ambiente für dich?
Ja, ist gut. Ist
also
gut.
Wie oft trifft man dich beim Heurigen an, wenn nicht gerade die Krone lästig ist?
Ja, gar nicht so oft, aber es gibt natürlich auch in Klosterneuburg, wo ich zu Hause bin, viele Heurige, sogar bei einer Gasse unter mir, wo man zu Fuß hingehen kann, das ist sehr angenehm. Und ja, wir gehen schon hin und wieder zum Heurigen, weil das ja auch eine Tradition ist, die Österreich ganz einfach hat mit den Buschenschanken und so weiter.
Dann freut es mich, dass wir deinen Geschmack einmal getroffen haben, was das Ambiente angeht. Es ist natürlich wahnsinnig schwierig, einmal einen Einstiegspunkt zu finden, wenn man sich durch die Karriere von Herbert Prohaska wühlen mag, weil der natürlich sehr facettenreich war und in aller Regel auch sehr erfolgreich. Wenn es für dich okay ist, dann schlage ich hiermit vor, dass wir in den frühen 70ern im Jahr 1972 beginnen. Und zwar in dem Jahr, als ein ganz junger, blutjunger Herbert Prohaska bei der Wiener Austria anheuert. Dabei, Herbert, das wäre jetzt die erste Frage, wäre die Geschichtsschreibung vielleicht völlig anders verlaufen, wenn du nicht der Austria, sondern womöglich dem Erzrivalen dein Ja-Wort gegeben hättest. Weil Rapid, so hört man ja, durchaus dran war an dir. Wie nahe war Rapid dran an dir?
Ja, also man muss dazu sagen, ich war Automechaniker in der Werkstatt da war ich damals noch keine 17, habe noch bei Osman 11 gespielt. Und da ist binnen 14 Tagen ist gekommen Wacker Innsbruck, Austria Salzburg, Rapid und die Austria. Und mit denen allein schon war ich eigentlich völlig überfordert, weil es natürlich jetzt mit denen sich zusammenzusetzen und dann vielleicht zu reden. Wobei man dazu sagen muss, die zwei besten Angebote waren eben aus dem Westen. Die waren aus Tirol und aus Salzburg. Dort hätte ich aber In Salzburg hätte ich bis zum Mittag in einer Bank gearbeitet. Es war schon ein großer Sprung von Automechaniker in die Bank. Und ja, aber die zwei, und die hätten mir auch rein jetzt vom Finanziellen her, sagen wir mal so, das Doppelte geboten, was die Austria und Rapid geboten hätte. Aber für mich war es natürlich so, ich war jetzt noch keine 17 und ich hätte müssen von daheim nur zu Hause bei meinen Eltern gewohnt, hätte ich müssen weggehen, von meinen Freunden weggehen, von meiner Freundin weggehen. Und das war mir dann auch jetzt leistungsmäßig, hätte ich mir das damals nicht zugetraut. Da war nämlich so, da hat damals in Salzburg der Peter Grosser gespielt Und Heinz Reverle, der die mit 1860 einige Jahre vorher Meister waren in Deutschland. In Tirol waren auch sehr, sehr gute Legionäre, und die meine Position gespielt haben. Und da ist ihm dann eigentlich Rapid und Austria überblieben. Dazu muss ich sagen, es ist mir oft nachgesagt worden, dass ich also Rapid-Anhänger war. Die Wahrheit war so, ich war...
Darfst du euch ein Geständnis ablegen jetzt?
Nein, ich war eigentlich von niemandem Anhänger. Einfach aus dem einen Grund, mein Vater war ein fanatischer Wiener-Anhänger und hat mich immer... Wir haben eigentlich alle Heimspiele waren wir auf der Hohen Warte. Die Wiener war aber meistens so schlecht, dass es nie... Ich habe natürlich auch wegen meinem Vater zur Wiener geholfen, aber meinen Freund, meine Freundin in der Schule und überall habe ich mir nicht sagen traut, dass ich Wiener-Fan bin. Und dann war ihm gerade Rapid erst und habe ich immer gesagt, ich bin Rapid-Anhänger. Aber es ist dann Rapid und
Also rein pragmatisch.
Genau. Ich war eigentlich immer Fan von den guten österreichischen Spielern, die ich alle bewundert habe. Und wir haben in Simmering gewohnt und damals war ja noch in unmittelbarer Nähe, haben ja sehr viele Mannschaften noch gespielt in der obersten Liga. Da hat es gegeben Schwächert, Simmering, WRC, die alle nicht so weit weg waren. Am Simmeringer Platz sind wir zu Fuß gegangen, nach Schwächert sind wir drei Stationen mit der Straßenbahn gefahren. Aber um es jetzt ein bisschen abzukürzen, der Unterschied zwischen Austria und Rapid war so, warum habe ich mich für Austria entschieden? Die Austria hat mich ab irgendeinem Zeitpunkt jede Woche beobachten lassen. Es war fast immer damals war der Karl Stotz schon Trainer, der war immer da, haben mich beobachtet, haben mir jede Woche gesagt, sie wollen mich unbedingt haben. Und jetzt muss man sich jetzt vorstellen, Verhandlungen mit Rapid. Ja, Rapid ist gekommen, damals war Joshi Draxler Präsident und der Ernst Loschek war Trainer. Der Ernst Loschek, glaube ich, der hat gar nicht so genau gewusst, wer ich bin, weil er immer Pauli zu mir gesagt hat.
Der Schana Pauli war noch nicht auf der Welt
damals. Nein, aber der Rizzioli Pauli, der bei ihm bei der Wiener gespielt hat.
Immerhin.
Der war linker Außendecker, war schwierig zum Verwechseln.
Habracht so. Vielleicht ähnlich auch nicht.
Aber um es abzukürzen, damals ist dann so, der Draxler hat zu mir gesagt, wir wissen, dass du die Austria auch will. Du kriegst bei uns dasselbe Geld, was dir die Austria bietet. Und das kannst du jetzt überlegen. Und dann kommst du auf die Pfarrwiesen und sagst uns Bescheid. Ich habe mir natürlich nichts sagen traut. Jetzt bin ich gesessen mit dem Schlosser gewandelt, aber haben mir gedacht, der muss deppert sein. Ich muss mich da in die Straßenbahn setzen, mit der Stadtbahn auf die Pfarrwiesen fahren und dann gehe ich hier und zu wem gehe ich dann? Sag ich, ich bin jetzt da, ich bin der Brauhausgast Simmering und ich habe mich entschieden, ich spiele bei euch. Und eigentlich war das dann der ausschlaggebende Grund. Bei der Austria war noch der Edi Krieger, der war aus Simmering, den habe ich aus Kaffeehaus kennt. Und dann hat es noch jemanden an Hansi Bedenkovic, ein Riesenfußballer, der allerdings das aber nicht geschafft hat ganz. Mit dem habe ich schon im UEFA-Team gespielt. Das heißt, ich habe schon dort zwei Freunde gehabt und bin dann eben, habe mich für die Austria entschieden. Und das war auch gut so. Aber so wie Rapid das damals gemacht hat, das war für mich eigentlich undenkbar. Ja, die hätten mir zumindest sagen wollen, du, da hast du eine Telefonnummer und der ruft bei uns an, dass du spielen willst. Aber kommst du auf die Pfarrwiesen? Zu wem? Also das war für mich damals, obwohl ich mir es nicht sagen habe, der Rat war halt skandalös eigentlich.
Und es war ja keine ganz schlechte Entscheidung pro Austria. Es kam dann also das Jahr 1972 und der erste Besuch des Herbert Prohaska in der Kabine der Kampfmannschaft. Und dort ist es, der Geschichtsschreibung zufolge, zu einem sehr interessanten Treffen oder zu einem sehr interessanten Erstkontakt mit einem gewissen, Herbert weiß schon, was jetzt kommt, Ernst Trale-Fierler gekommen. Ja. Die Geschichte musst du erzählen, bitte.
Ernst Trale-Fierler war damals natürlich die große Persönlichkeit. Es hat nie mehr eine größere gegeben bei Austria nach dem Fierler, vor den Menschen so viel Respekt gehabt haben. Ja, sogar die alten Spieler damals, wie Kögelberger, Sara, Krieger, die haben keinen Spaß mit ihm machen können. Ja, Er war eine absolute Persönlichkeit, ein super Fußballer, war damals der Kapitän. Und jeder hat überdrüber Respekt gehabt vor ihm. Und mein erster Tag, muss man sich jetzt vorstellen, ich war bei Ostbahn, ich war noch 2 Jahre juniorenberechtigt eigentlich. Und bin gekommen vom Gewand her, war es damals, habe ich gehabt, so eine Realhosen, so ein Leiberl wie die Cowboy, die Unterleiberl haben, so ein rosanes, glaube ich, ein Jeans. Und blaue Samtstiefeln mit solchen Absätzen. Mit denen bin ich reingekommen und dann haben sie mich vorgestellt. Und wie ich zum Vierler gekommen bin und die haben die Hand gegeben, war das Erste, was er gesagt hat, ist: Bist du mit dem Pferd da? Das war natürlich. Da habe ich mir schon kurz überlegt, oder was, ob ich vielleicht am nächsten Tag gar nicht mehr kommen.
Oder doch zu der
Beachbahn hast du. Weil das geht nicht gut. Aber letztlich war dann immer so, dass der Vierler in dieser Zeit einer meiner großen Förderer war. Ja? Der also mir das Einzige, was er mir immer gesagt hat: Schau, du kannst spielen, wie du willst, du kannst trippen, wie du willst, aber wenn du einmal stehen bleibst, wenn du den Ballen verlierst und nicht nachrennst, bin ich neben dir und hau da eine. Gut, so viele Frauen sind nicht da, aber hau da eine in den Arsch. So das gesagt.
Wie oft ist es dazu gekommen?
Nein, gar nicht, weil ich mir nicht stehen bleiben habe getraut. Ich bin immer noch.
Ein bisschen hat es gedauert, bis du mit der Austria den ersten Meistertitel feiern hast können. Im Jahr 1976 war es dann soweit, trotz großer Konkurrenz aus Innsbruck. Welchen Stellenwert hat dieser Meistertitel gehabt? Und was kannst du über die damalige Kameradschaft innerhalb der Mannschaft erzählen? Die war ja auch berüchtigt. Also es war ja, das weiß ich ja von deinen Erzählungen, nicht so, dass sich nach dem Training immer gleich die Wege getrennt haben in dieser 70er-Mannschaft.
Ja, das war damals zu dieser Zeit war das auch wahrscheinlich das Geheimnis, weil wir wirklich praktisch alle richtig gute Freunde waren. Eigentlich sagt man ja immer so im Fußball nicht zu sehr befreundet sein, weil dann bist du nicht mehr objektiv, wenn du mit einem Mitspieler redest. Aber unsere Stärke war das ganz einfach. Wir haben, die Austria hat ja, da muss man ganz kurz nochmal zurückgehen, wie ich zu Austria gekommen bin, hat die Austria praktisch 80% von ihrer Mannschaft hergeben, weil sie kein Geld gehabt haben. Und haben eben lauter Junge, so wie ich war, aus der Wiener Liga, aus Regionalligen und so weiter geholt und haben sie vom wirklichen Stamm, haben sie sich gehalten damals, den Vierler, den Kögelberger, Krieger, Sara aus. Der Rest waren lauter entweder Buben oder die aus der Reserve waren. Und wir sind auch im ersten Jahr nur Zehnter geworden von 16. Aber daraus, mit den ganzen Jungen, was da gekommen sind, hat sich dann eben eine Mannschaft entwickelt. Wir haben 1974 das erste Mal dann den Cup gewonnen, gegen Salzburg. Und 76 haben wir dann schon eine wirkliche Spitzenmannschaft gehabt. Ja, obwohl wir dann auch vorher den Eddie Krieger nach Brügge verkauft haben. Aber die Mannschaft war dann ganz einfach, da haben gespielt, glaube ich, acht Leute, die U23 waren, ja, also mit Baumeister, Gasselich, Prohaska, Drazan und so weiter, Dagsbacher, war jung, Obermeier, war jung, Sarah Seppal. Also wir haben eine ganz junge Truppe gehabt, die aber sehr gut zusammengepasst haben, die sich gut verstanden haben. Wir sind wirklich, das macht ja heute wahrscheinlich kaum mehr wer. Wir sind mindestens 10 Spieler mit den Frauen in einem Musical gegangen oder sind wir ins Kino gegangen oder am Heimmarkt haben wir sich Freistüringer angeschaut und so weiter. Aber alles immer gemeinsam. Wir sind zum Beispiel, obwohl wir sie jeden Tag gesehen haben, sind 4 oder 5 Spieler mit den Frauen und mit unserem Masseur, mit Legende Schreitl-Schurl, sind wir nach Italien in Urlaub gefahren. Ja, und waren praktisch jeden Tag zusammen und waren dann in Urlaub auch 14 Tage wieder gemeinsam. Also es war was Besonderes und da ist dann wirklich eine ganz gute Mannschaft ausgewachsen.
Mag dich dann vielleicht noch auf ein, zwei dieser Persönlichkeiten gesondert ansprechen, aber zunächst mag ich die Frage auf ein bisschen ein allgemeineres Level hieven, weil praktisch alle deiner ehemaligen und auch aktuellen Weggefährten beschreiben dich, ohne dir irgendwie nahe treten zu wollen, als fürchterlich schlechten Verlierer. Und zwar in jeder Sportart, auch beim Tennis, auch heute noch. Vielleicht mag der Hans Huber ein bisschen was dazu sagen bei Gelegenheit. Ist das so? Trifft dich das? Und was magst du zu deiner Verteidigung zu sagen? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
Na, sagen wir so, es ist im Alter besser geworden.
Hans, stimmt das?
Deutlich.
hast gesagt, du redest nicht rein. Nein, es ist insofern besser geworden, da kann ich eine, das ist wirklich eine nette Anekdote.
Ganz untypisch für Herbert Prohaska, dass er Anekdoten auf Lager hat.
Nein, das auch, also es ist ja so, es sind dann Enkelkinder gekommen und der große Enkel, der wird jetzt im Oktober wird der 19. Und wie der aber kleiner war, der hat also dann mit mir Tennis gespielt und wenn ich immer Tennis gespielt habe, habe ich ihn gewinnen lassen. Das muss so sein. Also, weil da hätte ich mich selber geniert, wenn ich gegen einen Enkel auch nicht verlieren kann. Und in der Zwischenzeit spielt er zehnmal besser als ich, also habe ich noch nie gegen ihn gewonnen im Tennis. So, aber die richtige Liebe-Geschichte ist, der Vorletzte von meiner zweiten Tochter, der ist 10 Jahre. Der hat ungefähr vor einem Jahr gesagt, mit dem spiele ich in Köln, mit so einem Softball spielen wir ein Match. Gibt es zwei Tore und so. Und der hat gesagt zu meiner Tochter, Mama, du sagst immer, der Opi war so ein guter Fußballer. Der hat nicht einmal noch gegen mich gewonnen.
Wie verbrüllt.
Ja, aber dann kommt schon mein Ehrgeiz, weil dann nehme ich seine Schwester, die ist kleiner, sage ich, komm, du spielst mit mir, dann können wir ihn schlagen, weil dann hat die Kleine einen Sieg.
Apropos Ehrgeiz, da kann man jetzt wieder sehr elegant den Bogen zurück in die 70er spannen und zum Phänomen Wiener Stadthallenturnier. Herbert Prohaska macht ja eh kein Hehl draus, dass das teilweise sogar wichtiger war als so manches Ländermatch für euch.
Wie jedes Ländermatch.
Nicht wie manches. Ja, doch nicht punktgenau recherchiert. Hast du aber retrospektiv betrachtet nicht doch ein bisschen Schuldgefühle gegenüber der sogenannten Zweiergarnitur, in der jetzt auch keine schlechten Kicker waren. Da waren Gasselich, Polster und solche Kapazuner drinnen, die aber alle, glaube ich, jetzt noch immer ein bisschen mit beleidigtem Unterton sagen, wirklich zum Spielen sind wir nicht gekommen, weil sobald wir drinnen waren, ist der Prohaska schon wieder an der Bande gestanden und hat geklopft und hat gesagt, Trainer, wir müssen schon wieder tauschen. War ja, das so?
Du sollst erzählen jetzt.
Frage abgehandelt, dann schauen wir, was wir nachstehen haben.
Nein, Stadthalle, ich habe eigentlich schon bei Ostbahn 11, wenn wir ein Hallenturnier gehabt haben, Halle habe ich geliebt. Und ich habe sogar, wie ich Profi bei der Austria war, habe ich, da hat es gegeben, wer das kennt vielleicht, das Turdak, Café Turdak. Ja. Und dort haben wir eine Mannschaft gehabt. Und ich habe jedes Jahr mindestens im Protes-Korneiburg, obwohl ich nicht durfte, habe ich immer mindestens bei drei Turnieren mitgespielt. Weil Halle war ganz einfach das, was mir total gelegen ist, was ich geliebt habe. Und natürlich, dann ist die Stadthalle gekommen, die war von den Ausmaßen, von der Art zu spielen, einzigartig. Wenn irgendwo in Deutschland oder so irgendwo hat man so eine Halle gehabt, wo eben wirklich auf Parkett gespielt worden ist, obwohl das Wetter hat, wenn man hingeflogen ist, aber auch die Banden waren richtig feste, wo du wirklich einbauen auskennen. In Deutschland sind die so dünn, da kannst du mit der Bande gar nicht spielen, dann spielst du auf so einen Kunstrasen, auch nicht gut. Stadthalle war für mich so, und natürlich, dort war ich, wenn man so will, über ehrgeizig. Und vor allem, wenn die Zweiergarnitur ein Tor gekriegt hat, dann haben sie sofort müssen raus.
Weil der Trainer es gesagt hat oder weil du es gesagt hast?
Da weiß der Trainer
gesagt. Ja, selbstverständlich.
Nein, aber es stimmt. Aber wir waren natürlich in der 1er Garnitur. Wir haben einige Jahre hat dieselbe Garnitur gespielt. Und höchst erfolgreich. Und war nicht nur ich der Einzige, der geschrien hat, Austausch. Also ich glaube, ein Trainer war ihm, wenn man ihm schon dauernd in die Uhrwascheln geschrien hat, hat er dann immer Austausch. Ja, die anderen waren damals auf alle Fälle besser, nicht? Weil wir waren sicher immer so 3-4 Minuten drin und die waren auch nicht drin.
Also relativ wenig. Zumindest das gestehst du. Wie viele der Hüftprobleme von Karl Daxbacher nimmst du eigentlich auf deine Kappe?
Nachdem ich heute auch beide Hüften bedient habe.
Aber da kann der Daxbacher nichts dafür, oder? Ja. Also der Hintergedanke ist, dass Karl Daxbacher immer den Staubsauger spielen hat müssen oder dürfen hinter dem offensiv genialen Herbert Prohaska und der schon sagt, er hat es eh probiert ab und zu das Grätschen, seine Stärke war es halt nicht. Er formuliert es immer so diplomatisch.
Wer?
Der Daxbacher.
Genau. Grätscht bin ich genug, aber es stimmt schon. zu einer guten Mannschaft gehören eben solche Spieler, wenn du heute, so wie mein Spiel war, wenn du das gut spielen willst, dann brauchst du einen Tagsmacher. Ja? Und jede Mannschaft heute ist das ja genauso. Also die Weltbesten brauchen auch die dann die nicht so feine Klinge übernehmen. Und der Tagsbacher war natürlich für uns. Tagsbacher, wir haben ja ohnehin bei der Austria viele, viele Jahre, wir haben ja nur gehabt drei Defensive. Das war der Tagsbacher, das war der Obermeier und der Sarasepau. Der Rest ist eh nur vorn gewesen. Und deswegen muss man dankbar sein. Natürlich, die haben genauso einen großen Anteil, alles, was wir gewonnen haben, wie wir. Aber bei Austria war es eben so.
Jetzt wirst du wahnsinnig überrascht sein, dass ich mit dir ganz gern über die Saison 77-78 sprechen mag und den Einzug der Wiener Austria ins Europacup-Finale, der auch natürlich verbunden ist mit der Trainerpersönlichkeit Hermann Stessel. Dem sagt man wiederum nach, du merkst, ich bin so bewaffnet mit Halbwahrheiten und bitte dich dann immer, die grob zu biegen oder so hinzustellen, dass sie passen. Dem sagt man wiederum nach, dass die Spielbesprechungen in etwa so ausgeschaut haben, Burschen spielt's, wie sie immer spielt's. War das tatsächlich so?
Hat er oft gesagt, ja. Aber, nein, er hat schon ein bisschen mehr gesagt. Aber er wusste natürlich damals, wenn man sich heute so den Fußball anschaut, dann hat man ja den Eindruck, dass die Spieler ja ferngesteuert sind von den Trainern draußen. Dass die, und so ist es aber nicht. Ja. Also heute gibt es halt viel, ich sage einmal so, 70%, was die Trainer einschreien, hört kein Mensch. Ja. Das, weil es auch gar nicht geht. Nur dazu heute, wo der Fußball viel schneller ist und was weiß ich. Und ich sehe dann immer oft die Trainer. Ich tue mir wirklich oft, auch bei Live-Spielen, tue ich oft schauen, beobachten den Trainer und wie oft der eine schreit und wer es drinnen aufnimmt. Ja? Und es ist, der Trainer schreit 10-mal eine und einmal hoch dann. 9-mal nein. Also das heißt, wir waren, der Stessel wusste, dass wir am Feld auch bereit waren, jetzt uns taktisch anders aufzustellen. Weil auch er kann ja nicht immer alles genau erraten vom Gegner. Aber wir haben dann nicht ausgeschaut und haben gesagt, was machen wir jetzt? Wir haben das drinnen selber geregelt. Und wenn er zu viel Konditionstraining machen hat wollen, haben wir ihm auch gebeten, ob wir nicht ein Match machen können, weil das mehr bringt. Wir haben wirklich bei der Austria über Jahre, vor allem in diesen Jahren, wo der Stessel war, wir haben zwei fixe Mannschaften gehabt beim Training, die immer gegeneinander gespielt haben. Die Ergebnisse sind auf der ganzen Tier, auf eine große Tafel mit Torschützen aufgeschrieben worden. Die Sieger sind als erster duschen gegangen und die Verlierer haben nachher fahren müssen, ein Bier auch noch zahlen. Jetzt kannst du dir vorstellen, da hat es sogar Beinbrüche gegeben beim Training. Oft haben wir den Eindruck gehabt, die Trainingsspiele sind wichtiger als die Meisterschaftsspiele.
Und das ist jetzt quasi wieder eine gute Steilvorlage hin zu einer Persönlichkeit, die du auch schon erwähnt hast, nämlich Georg Schurli-Schreitl, ein legendärer Masseur, Physiotherapeut, würde man wahrscheinlich heute sagen. Was muss man über den wissen und wie viele graue Haare von dem habt ihr am Gewissen gehabt? Weil der erzählt ja wieder, also was die Spieler nämlich damals mit mir aufgeführt haben, das ist eigentlich auch grenzwertig gewesen.
Ja, aber Schreitl-Schul kann man eigentlich da in dieser Runde nicht jetzt beschreiben. A, man muss ihn kennen. Und B, ich könnte jetzt über den Schreitl Anekdoten erzählen bis zum Heiligen Abend. Ja? Aber der war natürlich ein ganz besonderer Masseur noch, der noch sehr viel gearbeitet hat, ein bisschen so mit alten Sachen. Ja. Umschläge bei ihm waren so solche Bageln. Aber der super war und von dem du alles haben konntest. Und wir, Spitzname war Papa, alle haben Papa zu ihm gesagt. Und wenn du von ihm brauchtest um 4 in der Früh Kopfpulver, hast du ihm keinen anrufen, der hätte ins Auto gesetzt und hätte das gebraucht. Also eine absolute, wirklich, wenn es überhaupt Legenden bei Austria wirklich gibt, dann ist der Schreitl einer, so wie der Joshi Walter einer war, der ein Leben lang bei dem Verein war. Mhm. Und ein überragender Mensch, und der uns speziell bei auswärts so Tourneen, wir waren einmal 3 Wochen in Mittelamerika und Südamerika, wenn du da einen Schreitl nicht mit hast, binnen 3 Tagen ein Lagerkoller. Aber der hat das mit seiner Art und Weise, hat er das immer abgebogen. Und das ist wirklich eine Austria-Legende.
Von diesem Schurli Schreitl stammt auch ein Zitat, das mich jetzt hin zum Europacup-Finale 78 bringt. Kennt man sich jetzt wahrscheinlich durch die Vorgeschichte auch durchwühlen, wenn es für dich okay ist, machen wir aber gleich Stopp oder Station beim Finale selbst. Weil Schurli Schreitl hat gesagt, es war ganz einfach, warum die Austria damals verloren hat gegen Anderlecht. Wir haben nämlich vor Anpfiff alle schon die Hosen voll gehabt. Trifft das? Sehr vereinfacht formuliert? Oder wie ist es ein bisschen diplomatischer formuliert, warum das Europacup-Finale 78 ja nicht gewonnen hat?
Also ich würde sagen, der Schreitl-Schurl war ein super Masseur vom Fußball, da ein bisschen weniger Ahnung gehabt. Nein, wir haben im Gegenteil, wir haben viele verloren, weil wir überhaupt keine Angst gehabt haben. Hätten wir mehr Angst gehabt, hätten wir müssen defensiver spielen. Ja? Und wir haben so gespielt, wie wenn wir in der Meisterschaft ausrennen, und damals war Anderlecht wahrscheinlich die beste Kontermannschaft in ganz Europa. Ja, die haben ein Jahr vorher oder danach haben die auch gegen HSV, die damals eine super Truppe gehabt haben, sind die auch noch mehr Europacup-Sieger geworden. Also wir haben es verloren, weil mir war lieber gewesen, wir hätten ein bisschen Angst gehabt. Ja, aber wir waren auch aus heutiger Sicht viel zu offensiv aufgestellt. Aber da kannst du niemand mehr einen Vorwurf machen, weil wir haben Jahre so gespielt. Und dann sind wir so ins Finale gekommen, und dann hätten wir so in dem Finale dann defensiv spielen. Es war nicht drinnen, aber es war ein Fehler. Wir haben es eher verloren, weil wir zu viel Selbstvertrauen gehabt haben.
Was ist in der Karriere des Herbert Prohaska am 30. Oktober 1977 passiert? Und was hat Josef Hickersberger damit zu tun?
Ja. Das ist das einzige Datum, weiß ich auch nicht, aber es kann nur ich zu mir sein.
Hans, Daumen hoch. Gut, danke, wir können weiterreden.
Es kann nur ich zu mir sein, und richtig. Was hat der Peppi damit zu tun?
Spitz
von Ismi. So wie zuletzt einmal eben erklärt, ich war in der Zeit beim Zenekovic der 12. Mann. Ja? Und wenn man sich heute anschaut, die Aufstellungen von der ganzen Quali, damals für Argentinien, dann bin ich eigentlich immer dabei. Das schaut so aus, wie ich war Stammspieler. Ich war aber immer nur dabei, weil einer ausgefallen ist. Aus unterschiedlichen Gründen. Und im letzten Spiel hätte ich wieder nicht gespielt. Da waren alle da. Und wir waren im Trainingslager Wochen vorher. Und der Hickersberger hat gehabt Blinddarmentzündung. Es war ziemlich arg. Er musste eigentlich am nächsten Tag dann schon operieren gehen. Also habe ich dann gespielt, und Gott sei Dank, habe ich gespielt. Der Hickersberger war dort nicht mehr hingekommen.
Das
war
der Mittelauflagstäbling. War Hans Krankl eigentlich nie beleidigt auf dich, dass du das entscheidende Tor geschossen hast, nach Vorarbeit von Krankl? Das waren vertauschte Rollen.
Also zum einen war er nie besser. Zum zweiten hat er mich gar nicht gesehen. Ja? Also der Stangl-Pass hätte kommen sollen, was aber auch die bessere Entscheidung war, muss ich auch dazu sagen. Ich bin hinten angerannt, war aber 10 Meter hinter ihm. Der Stangl-Pass war gekommen am Willi Kreuz, und den hat, ich glaube, ist der heute noch Teamchef, der Terim?
Nein.
Galatasaray. Ist der jetzt wieder Trainer. Fatih Terim war damals Kapitän von den Türken, der hat sich dankenswerterweise in diesen Stangl-Pass von Krankl mit letzter Kraft reingehaut und hat den Chef vor mir liegen lassen. Und ich habe dann das Tor geschossen. Der Krankl hat halt immer erzählt, er hat mir das Tor aufgelegt. Ich habe gesagt, du hast das super vorbereitet, aber gesehen hast du mich nicht. Weil vorher war ein super Solo von ihm. Aber ja, für mich war es damals halt ganz, ganz wichtig, weil damals, erstens einmal, hat mich das international sehr bekannt gemacht, plus dann mit Austria im selben Jahr im Europacup-Finale, und dann eigentlich in dieser Zeit sind dann natürlich, dann ist die Weltmeisterschaft gekommen, wo ich gespielt habe, und dann habe ich eben gekriegt sehr, sehr viele Angebote, um eben dann ins Ausland zu gehen.
Ein Wort vielleicht noch zu Hans Krankl. Der beschreibt sich selbst ja immer als sehr mannschaftsdienlichen Spieler. Er sagt, er hat schon gern Tore auch geschossen, aber der Mannschaftserfolg war ihm immer wichtiger, und er hat immer für die Mannschaft gearbeitet.
Ups, jetzt kannst du dich drei mischen. Und sag ihm, dass das genau abblätzen.
Hast du vielleicht ein paar Anekdoten, mit denen du das Gegenteil verifizieren kannst?
Beim Krankel war ich so, wenn der Weg zum Tor noch weit war, ja, sagen wir, du hast ihm angespült und du musstest dann eigentlich noch 40, 50 Meter mit ihm mitsprinten, war es intelligenter, stehen zu bleiben. Weil von 10 Mal hat er 10 Mal nicht angespült. Gibt es einmal, wie haben wir einmal gespielt, ein Match? Nationalmannschaft, Vorbereitungsspiel gegen irgendeinen kleinen Verein. Ja? Ich glaube, der Krankl hat schon 6 oder 7 Goal geschossen. Ich noch keins. Dann passiert das Wunder, der spielt mir einen Ball ins Loch, ich renne lahm, Tormann, der Tormann halt. Und daraufhin sagt er mir, ich hätte ja den Ball gar nicht geben dürfen. Das sag ich, wieso nicht? Sagt er, weil du eh nie ein Tor schießt oder was? Und das beschreibt ihn. Er hat schon 6 oder 7 Goal gemacht. Wenn ich einmal 6 oder 7 Goal geschossen hätte, hätte ich ins Leere nicht mehr reingeschossen und hätte geschaut, dass ich einen anderen noch auflegen kann. Aber gut, der Krankel ist ihm deswegen auch der Krankel geworden. Du musst egoistisch sein. Nicht immer. Weil klar, oft sind halt dann Mitspieler, die sind dann wirklich beiß, weil er oft dann wirklich geschossen hat aus unmöglichen Winkeln und da waren zwei super gestanden. Aber trotzdem ist er der große Krankel geworden, weil er ganz einfach auch von dort geschossen hat, wo man nicht schießt und war trotzdem auch da oft. Ne?
Von Krankel ist der Weg zu Córdoba natürlich nicht mehr weit. Und zu dem interessanten Umstand, dass Herbert Prohaska aus einem Grund, den du jetzt bitte darlegen mögest, unmittelbar nach Schlusspfiff nicht gut drauf war. Wie das?
Ja, wir haben damals den Ausgleich kreiert. Da haben die Deutschen haben einen Freistoß gehabt bei der Outlinie, der relativ lang in Strafraum gefallen ist. Und ich war damals beim Hölzenbein. Und ich war der Meinung, na gut, auf dem Ball, der schon in die Nähe vom Fünfer kommt, der Konzilier wird rausgekommen. Und er hat angenommen, ich wäre aufgegeben, größer war ich aus dem Hölzenbein. Und ich bin nicht gesprungen und er ist nicht rausgekommen und die Deutschen haben es da gemacht. Und dann haben wir uns gegenseitig etwas beschimpft, er mir ein bisschen mehr. Aber war voriges Jahr, 40 Jahre Córdoba.
Was haben wir denn jetzt? Das muss schon vor 2 Jahren gewesen sein, ne?
Vor 2 Jahren,
ja. 2018.
Ja, da haben wir das nochmal durchgeredet. Also,
aber es
ist nichts hängen
geblieben. Keine Langzeitschäden.
Außerdem habe ich mit ihm ja dann lang noch bei der Austria gespielt.
Wie hast du denn die WM 1982 abgespeichert als Ganzes?
Ja, es war eigentlich sehr unglücklich, die ganze WM. Erstens einmal haben wir gehabt zwei Schlüsselspieler, den Bruno Beze und den Jara, vorher schon verletzt. Also eigentlich hätten wir die gar nicht mitnehmen können. Die haben aber alles probiert, um fit zu werden. Tatsache ist, der Beze hat dann, glaube ich, ein oder zwei Spiele gespielt, war nicht fit. Der Jara hat gar nicht gespielt. Die Stimmung war nicht gut, warum auch immer. Die Unterkunft war auch nicht ideal. Und dann ist natürlich eins passiert. Wir haben unsere zwei ersten Auftaktmatch gewonnen. Und gerade Deutschland, wo du glaubt hast, okay, wenn wir die zwei Partien gegen Algerien und gegen Chile gewinnen, dann werden wir mit den Deutschen aufsteigen. Und dann passiert das, dass die gegen Algerien verlieren. Und praktisch haben wir jetzt dann ein Entscheidungsspiel. Ja. Und das Entscheidungsspiel hat eh jeder gesehen. Es war eine Halbzeit regulär und zweite Halbzeit abgesprochen.
Machen wir Haken drunter.
Aber nicht, jetzt in der Kabine oder was. Ich glaube, weil die Trainer oder was haben da nichts gewusst. Das war beim Aussieg auf Spielfeld. Bei uns hat es auch der Schachner nicht gewusst. Er hat sogar noch die gelbe Karte gekriegt. Der hat sich Duelle geliefert mit dem Prägel bis zum geht nicht mehr. Und ich habe halt immer gehofft, weil es ja nur gegangen war mit dem Schachner, dass der Schachner dann doch in Ausgleich schießt zum Schluss und die fahren haben und wir sind schön weit. Aber ist nicht passiert.
Wann ist der informiert worden, der Schachner?
Gar nicht.
Der glaubt bis heute, dass das nicht geschafft
ist. Wir haben gesagt, einer geht schon, der kann schon.
Herbert, wie gut sind deine Italienischkenntnisse heute noch?
ich würde sagen, besser als wie ich dort war. Weil ich ja eigentlich immer noch Kontakt habe, sowohl nach Mailand als auch nach Rom. Bin sehr traurig, ich meine, ich bin zwar bei der Krone, das ist meine Hansa-Zeitung, aber aus irgendeinem Grund hat die Gazzetta dello Sport eingestellt, Österreich, aber komplett. Und ich kriege eigentlich keine Spurzeitung mehr aus Italien. Jetzt bin ich praktisch angewiesen, ein bisschen auf den Teletext am Italienischen, aber da steht natürlich nicht alles drin in dem Umfang, wie ich es gerne hätte.
Also du wirst jetzt auch wieder wahnsinnig überrascht sein, dass wir über deinen Wechsel nach Italien sprechen wollen im Jahr 1980. Wie groß war, ganz grundsätzlich gefragt, der Kulturschock unter Anführungszeichen, der Paradigmenwechsel von der Austria hin zu Inter Mailand?
Ja, ein Schock war es gar nicht. Das war eine andere Welt und eine Riesenfreude natürlich. Nicht? Jeder Fußballer möchte natürlich, wenn es geht, in die vollen Stadien spielen. Und damals war es halt so, 80, also die Italiener haben ja 66 bei der WM in England gegen Nordkorea blamabel verloren und sind ausgeschieden. Daraufhin hat der italienische Verband beschlossen, es dürfen keine Ausländer mehr nach Italien kommen, es müssen die italienischen Spieler müssen also gefördert werden. Und eben 80, 14 Jahre später, war wiederum, die großen Vereine wollten eben wieder, weil die Italiener auch schon wieder erfolgreicher waren mit der Nationalmannschaft, wollten also wieder, dass zumindest ein Ausländer kommen darf pro Club. Und das ist dann erlaubt worden. Und ich war zufällig der wirklich allererste, der verpflichtet worden ist. Und dann, es haben nicht einmal alle, damals waren es 16 in der Liga. 14 haben, glaube ich, nur einen Ausländer geholt, zwei gar nicht. Und ja, aber das war eben der Beginn von der goldenen Zeit dann in Italien. Nach mir ist es ja noch viel, viel besser geworden, weil dann durften sie ja schon 3 Ausländer, 4 Ausländer holen und so weiter. Aber man muss sich vorstellen, damals hat dann so Anfang der 80er Jahre bis Mitte der 90er Jahre, hat ja alles, was Rang und Namen gehabt hat, hat in Italien gespielt. Ich habe das eh letztens gesagt in einem Interview, man muss sich vorstellen, der Zico, das war zur damaligen Zeit wahrscheinlich so wie der Neymar heute oder so, der hat gespielt bei Udinese. Ja? Wenn heute Udine, die müssen die Stadt verkaufen, wenn sie so einen Fußballer sich kaufen wollen. Ne? Und ja, und dann ist ihm wirklich alles gekommen. Und für mich war das halt dann so, bei Inter war die Zeit damals, Europacup war fix einmal, da sind wir bis ins Semifinale gekommen, Europacup der Meister, fix 80.000 Zuschauer und in der Meisterschaft waren zwischen 50 und 70 immer. Und in Rom war es dann auch so. In Rom war es eigentlich, da haben wir die wenigsten Zuschauer gehabt gegen Ascoli in einem Heimspiel, da waren 54.000. Und der Präsident hat sich am nächsten Tag beschwert in den Zeitungen und hat gesagt, wir spielen um die Meisterschaft mit und die Anhänger lassen uns im Stich. Heute haben die nicht einmal, im Derby gegen Lazio bringen sie noch 54 eine. Aber auch aus Sicherheitsgründen.
Also der ganz große Coup ist dann eben mit AS Rom gelungen, nämlich mit dem Gewinn der Meisterschaft. Und damit einhergehend, das habe ich auch jetzt kürzlich beim Pariasek-Interview gehört, offenbar auch ein bisschen Figurprobleme bei Herbert Prohaska.
Ja, wenn man Titel holt, ich habe immer so gesagt, das Jahr geht darum, wie schließt du es ab? Hast du einen Titel geholt, dann war es ein wertvolles Jahr. Bist du Zweiter geworden, ist zwar auch schön, aber da hat es immer ein verlorenes Jahr, weil du keinen Titel geholt hast. Und wenn du dann einmal einen Titel holst, dann musst du auch feiern. Ja, und in Rom war das Problem halt, dass wir schon 3 Wochen vorher Meister waren und dann nur mehr eingeladen waren. Und wir haben also eigentlich nur mehr gegessen und getrunken, trainiert relativ wenig, also trainiert haben wir auch so viel, da hast du auch eher zugenommen. Ja, und das war dann schon ein Gewichtsproblem, war es auf alle Fälle.
jetzt muss ich schon wieder den Hans Huber zitieren, der Arme kommt jetzt öfter dran, also ich habe eigentlich mehr Angst vor ihm gehabt, aber jetzt muss ich ihm schon wieder zitieren. Er hat gesagt, dein Abschied aus Italien ist nicht zuletzt damit begründet, dass du letztlich ein bisschen zu mannschaftsdienlich gespielt hast und zu selten auf dich selber geschaut hast. Ist da was dran? Sonst hätte deine internationale Karriere noch viel länger dauern können.
Gut, also länger dauern hätte sie ja auf jeden Fall können. Abgebrochen habe sie ja ich. Letztlich nach Rom. In Rom habe ich schon erzählt, kurz da beim Barriersek, und das würde jetzt alles zu lange dauern. Ich tue es abkürzen, weil der zweite Ausländer, der Falcao, der auch ein überragender Superspieler war, mit dem Club und mit dem Präsidenten einen Wickel gehabt hat, hat es mich dann am Schluss erwischt. Der wollte einen unterschriebenen Vertrag nochmal neu besprechen, ist nicht gegangen. Dann ist er nach Brasilien zurückgefahren und hat gesagt, er kommt nicht mehr. Roma hat einen anderen gekauft. Und du durftest in, damals noch 83, durftest du nur zwei Ausländer anmelden. Es durften nicht drei sein und zwei spielen und der eine muss probieren, einen außer zu spielen. Das hätte man getaugt. Aber es ging nicht und es war, die haben beide drei Jahre gehabt, ich habe ein Jahr gehabt noch. Und klar, einer muss gehen und der wird ausgezahlt. Und das war dann kein Geheimnis, dass das ich bin, weil klar, der Präsident aus Liebe zu mir schickt er nicht einen weg und zahlt ihm drei Jahre aus. Aber sowohl, muss ich jetzt dazu sagen, hat man nicht geholfen, ja, dabei, aber sowohl bei Inter als auch bei Roma haben die Präsidenten ein, zwei Jahre später dann gesagt, einer größter Fehler war, dass wir weggeschickt haben. Ja. Das ist ein bisschen balsam gewesen, aber ich war natürlich damals gekränkt und im Stolz schwer betroffen. Würde ich es heute nochmal so machen, würde ich sagen, okay, ich glaube, die Austria wird mich zwei Jahre später auch noch nehmen. Ich probiere noch wo zwei Jahre zu spielen. Aber, habe ich auch schon gesagt, es ist nichts Schlimmes passiert. Die Austria hat mir für österreichische Verhältnisse einen super Vertrag gegeben. Also das heißt, die Saison 83-84 war meine finanziell beste Saison, weil ich das ganze Geld von der Roma gekriegt habe und plus das von der Austria dazu. Also,
sind Sie ein paar heurigen Besuche ausgegangen?
Ja, da hätte ich da öfters zum Frauenäder auch gehen können.
Also mit der Austria gab es dann noch einmal drei Meistertitel, die dann irgendwann inflationär geworden sind für dich? Oder
nein.
Hast du dich schon gefreut über jeden Einzelnen?
Ja, habe ich ja gesagt. Du spielst Fußball, dass du natürlich auch Titel gewinnst. Also das klingt jetzt ein bisschen so wie ich tue mich da in ein gutes Licht stellen. Aber lieber, als dass ich der beste Spieler der Saison bin, ist man natürlich immer Meistertitel gewesen. Da hätten sie ruhig sagen können, ja, aber der war auch schlecht. In meinem ersten Jahr eigentlich, wie ich zurückgekommen bin aus Italien, war ich auch nicht wirklich gut. Bis zum Winter, weil ich ja kaum eine Vorbereitung gehabt habe. Und mich gleich, wie ich zu Austria gekommen bin, ich glaube, im zweiten Training habe ich mich verletzt am Knöchel und im Sprunggelenk und habe drei Wochen nicht trainieren können. Das heißt, ich war körperlich bis zum Winter schlecht. Nachdem in Österreich im Winter dann auch immer noch eine Vorbereitung war, dann war es gut. Aber nein, mir war es am liebsten gewesen, jedes Jahr, wo wir nicht Meister wurden, dann haben wir sich geärgert. Hundertprozentig, und zwar alle, nicht nur ich.
Alles klar, dann würde ich sagen, wir machen mal einen Strich unter die Spielerkarriere des Herbert Prohaska. Und jetzt so im Schnellverfahren mag ich mich ganz gerne noch auch durch deine Trainerkarriere wühlen. Wenn es für dich okay ist, dann würde ich das ganz gerne dergestalt machen, dass ich dir Namen an den Kopf werfe, mit denen du als Trainer zu tun gehabt hast. Und du redest halt, wie du es eh schon die ganze Zeit jetzt machst, frei von der Leber weg, was dir dazu einfällt. Einverstanden?
Ja.
Also, was habe ich da stehen? Andi Herzog.
Andi Herzog, Superspieler. Hat einen großen Anteil, dass wir nach Frankreich gefahren sind, zur WM in der Runde. Aber auch zweimal Probleme mit ihm gehabt. Aber die auch lange vergessen sind.
Andi Ogris.
Andi Ogris habe ich zwar in der Nationalmannschaft nicht mehr lang gehabt, aber einer, der nicht immer rechtzeitig schlafen gegangen ist. Der oft durstig war, aber ein super wichtiger Mann, nicht nur am Feld war, sondern auch in der Kabine. Für die Stimmung, von seinen Ehrgeiz. Wenn man Andi heute sieht, das glaube ich, sollte man auch mal sagen, ja, dann glaubt jeder, okay, der war immer so blöd. Der Andi war, der war jahrelang, wir haben also bei unserem Test, bevor die Saison, bevor wir auf Trainingslager gefahren sind, hat es eben die medizinischen Tests gegeben und da ist auch der Fettanteil gemessen worden. Der Andi war immer der Spieler, der den wenigsten Fettanteil gehabt hat. Der war nur Muskel. Ja? Und das auch viele Jahre. Darum, wie das jetzt denkt haben, jetzt nehme ich nur mehr einen Muskel. Aber nein. Und auch wirklich ein Freund, auf den du dich verlassen kannst.
Aber das dahinterliegende Phänomen ist ja schon ein spannendes, weil du ja de facto ein Haverer von Ogris gleichzeitig warst. Also du warst Trainer, also Chef und gleichzeitig Freund von Ogris. Was hast du jetzt gemacht, wenn er offensichtlich ein bisschen lediert zum Training gekommen ist oder den Zapfenstreich nicht eingehalten hat? Das war ja für dich wahrscheinlich auch eine Gratwanderung, die du hinkriegen hast müssen.
War keine Gratwanderung, weil ich am Anfang immer gesagt habe, es geht jetzt so, mit denen, wo ich noch gespielt habe und wo ich Freund bin, wird sich nichts ändern. Aber wenn die die Freundschaft beweisen wollen, dann müssen sie vorangehen und trainieren und anders leben. Der Andi Ogris war, weiß ich nicht, nach 5 Wochen hat er einmal schon die ersten 10.000 Schilling Strafzahl bei mir. Ja? Weil ich kann ihm nicht sagen, gut, wir sind Freunde. Wie ich Mitspieler war, habe ich ihm können zusammenschimpfen. Aber nicht bestrafen. Als Trainer habe ich ihn bestrafen können. Und ja. Beim Andi war es halt immer so, dass der hat gesagt, wir haben einmal Intertoto gespielt. Und dann habe ich gesagt, wir haben am Samstag haben wir gespielt, am Sonntag waren meistens frei. Ich habe aber dann nicht freigegeben und habe gesagt, es ist vorher ist Körperpflege und lockeres Training. Und zum Mittag können sie alle heimgehen, Mittagessen. Er hat dann zu mir gesagt, ich sehe meine Familie schon gar nicht mehr. Sag ich, Andi, du bist der Einzige, wenn ich dir 14 Tage frei gebe, siehst du das an.
Der beste Trainer der Welt nichts machen.
Nein, aber ich soll es nicht schmälern. Durch seinen Ehrgeiz, der Andi war auch als Trainer. Ja, jetzt bei der Austria in den, weiß ich nicht, wie lange er war, 2 Jahre oder irgendwas. Der Andi ist um 8 in der Früh im Büro gesessen, täglich. Und hat schon Trainingspläne und alles vorbereitet. Nicht, und ist nicht spät gekommen und hat verschlafen, als Trainer überhaupt nicht mehr. Ja? Natürlich, klar, in seiner Freizeit ist er auch gegangen ins Schweizer Haus. Und wenn ihm das dann wäre, ich gehe auch ins Schweizer Haus. Und bin früher auch gegangen ins Schweizer Haus. Ja? In der Freizeit, das ist was anderes. Aber der Andi bringt den nötigen Ehrgeiz mit, den du brauchst im Profifußball.
Toni Polster, was fällt dir zu ihm ein?
Ja, der Toni ist einer, der immer gesagt hat, ich habe mir alles müssen hart erarbeiten. Da würde ich jetzt einmal sagen, das stimmt überhaupt nicht. Weil der Toni war ganz einfach als Stürmer talentiert. Der Toni hat rechts, links schießen können, der Toni hat geköpft, der Toni hat gewusst, wie man meinen Körper einsetzt. Und er hat es nicht gebraucht, sich irgendwas hart zu arbeiten. Keine Ahnung jetzt, viel besser war es sowieso nicht gegangen. Wenn er wirklich hart gearbeitet hat, also der Toni hat sicher zu den Spielern gehört, wo du schon ein Eigerl zugedrückt hast. Ja, wenn kein angenehmes Training war.
Mhm. So, dann kann man vielleicht noch in die ein bisschen jüngere Vergangenheit und zu zwei ein bisschen speziellen Persönlichkeiten womöglich, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar Jubelstürme bei dir auslösen wollen. Ich fange mit dem ersten an, damit ich am Schluss dann noch ein bisschen ein Absoften der Story hinkriege. Frank Stronach.
Eine absolute Null im Fußball.
Aus. Thema erledigt.
Ja.
Paul Schaner habe ich mir auch noch aufgeschrieben und da habe ich wiederum eine Geschichte, glaube ich, von dir auch vernommen, der zufolge er einmal in der 80. Minute beim Stand von 4-0 nervös war und ausgewechselt werden musste. Was war da das Problem?
Ja, es war nicht 80., es war, glaube ich, 65., wo er zu mir gekommen ist und hat gesagt, ich muss ihn austauschen, weil er ist so nervös. Und er kriegt Krämpfe. Und dann habe ich gesagt, Pauli, das versteht doch keiner, wir führen 4-0. Versteht doch keiner, wenn ich jetzt einen Innenverteidiger rausnehme und da schon defensiv mehr. Sag ich, stell die hintere zur Stange und wand die an, bis der Krampf vorbei ist. Ja, ich meine, Schana Pauli habe ich ja eigentlich nur kennengelernt, da war er ganz jung. Ja, und eigentlich viele Probleme. Ja. Nicht disziplinär oder so, aber zuerst einmal bin ich schon gekommen und da haben sie mir gesagt, der Pauli hat bei Austria einen Vertrag unterschrieben und bei GRK einen Vertrag unterschrieben. Ja, da sage ich ihnen, was soll ich jetzt machen? Ja, das müsst ihr lesen. Und dann hat, glaube ich, die Austria müssen irgendeine Penale zahlen, dass er bei uns geblieben ist. Dann hat er immer, ohne sie auszukennen, hinterfragt, sagen wir, das Laufen mit der Pulsur, ja, und mit der Herzfrequenz und so. Und er hat das immer überhaupt nicht verstanden und hat es aber immer kritisiert. Ja. Und hat gesagt zu mir, Trainer, meine Uhr ist hin. Sag ich, wieso ist der Uhr hin? Sagt er, ja, ich bin jetzt da. Wir sind, damals war es noch so, dass wir im Stadion trainiert haben und die Prater Hauptallee ist ja da. Und sie haben immer gekriegt, so in den ersten 2-3 Wochen, sind wir fast jeden Tag dort getrennt. Mit den Uhren und mit der Herzfrequenz. Und der Sinn und Zweck ist ja so, dass du die Uhr hast du deswegen um, dass du dein Tempo rennst. Vorher wird ein Test gemacht, wo dann aufgrund dieses Tests, wie du beieinander bist, so wird die Uhr eingestellt. Ja, weil zu meiner Zeit sind wir noch alle miteinander gerannt. Da sind, was weiß ich, ein Drittel hat richtig trainiert, eins falsch. Und eins war halt irgendwo in der Mitte drinnen oder so. Nicht? Und deswegen hast du dann die Busse, dass jeder für sich allein rennt. Und der Pauli hat mir dann gesagt, sei Uhr ist hin, weil er ist jetzt am vierten Tag. Er hat immer gesehen, 40 Minuten habe ich es geschickt, immer so, wo er umgedreht hat nach 20 Minuten und dann ist er wieder zurückgerannt. Und jetzt rennt er schon viel weiter, da kann die Uhr hießen. So genau, das ist genau der Effekt, was beim Training sein muss. Ja, du musst irgendwann einmal im selben Tempo von der Pulsfrequenz her viel weiter rennen. Deswegen trainieren wir so. Solche Sachen waren halt bei ihm. Oder wir haben dann einmal in Salzburg gespielt. Da war damals der Polster hat in Salzburg gespielt. War, glaube ich, Cup-Semifinale. Ist er, glaube ich, nach 5 Minuten ausgeschlossen worden.
Schana jetzt, oder?
Schana. Und ja, aber er hat dann eigentlich für, sag ich, für den Fußballer, der er war, hat er eine sensationelle Karriere hingelegt.
Wer war das größte Gefraß, das du je trainiert hast? Oder wer war die psychologisch größte Herausforderung?
Niemand. Gefraßter können ja alle sein. Nicht? Aber die Frage ist ja, wem erwischst du beim Fraßen und wem erwischst du nie? Und ich meine, also ich habe sicher nicht jetzt gemacht, Zimmerkontrolle oder solche Sachen. Bei mir jetzt geben Empfehlungen. Und dann musst du halt am nächsten Tag schauen, wie sind die benannt. Ja, es gibt halt, weiß ich nicht, es hat halt Spieler gegeben, der Peter Adner ist einmal. Waren wir eine ganze Woche zusammen, da am Handelsgeld, damals war es noch Hilton. Am dritten Tag ist mir aufgefallen, dass er nicht frühstücken kommt. Ja? Und dann habe ich zu seinem Zimmerpartner gesagt, was ist mit Peter? Und der hat gesagt, ja, der bleibt immer liegen, der sagt, er frühstückt nicht. Ja? So vor dem Training habe ich dann gesagt, also pass auf, warum kommst du nicht zum Frühstück, sagt er. Ja, in Salzburg muss er nicht zum Frühstück kommen und er ist kein Frühstücker. Habe ich gesagt, ja, schau, aber wir sind ja da 20 Leute. Ja? Jetzt sagt man dann, sagen wir fünf, dann sie essen nicht gerne Mittagessen. Die bleiben auch dann am Zimmer und drei sagen, wir wollen kein Abendessen mehr, weil wir eh so viel gegessen haben zum Mittag und so weiter. Sage ich, schau, Peter, du hast jetzt die eine Möglichkeit. Ab morgen kommst du zum Frühstück du musst ja nichts frühstücken. Nimm dir die Zeitungen, die liegen auf, trink einen Kaffee oder einen Tee und nach 20 Minuten kannst du wieder gehen, aber alle müssen kommen. Und die zweite Möglichkeit ist, du packst jetzt eine Tasche zusammen, haust in den Zug rein oder ins Auto, fährst nach Salzburg und brauchst nur nicht frühstücken. Und ja, das sind halt so Sachen, aber das sind ja keine Sachen jetzt, die wirklich absolut schlimm sind und gefraster. Und du hast immer wieder Spüler, die sind auf die Base, wenn sie nicht spülen. Ich weiß nicht, in Kühlbauer, den ich eigentlich von seiner Art und Weise liebe, der mit uns auch jahrelang Tennis gespielt hat und so weiter. Da habe ich einmal schon eine Aufstellung gesagt am Matchtag, aber wo wir noch Vormittag noch ein bisschen auslaufen waren und so. Und dann hat er so Andeutungen gemacht, er rennt er gar nicht mehr mit oder so. Und habe ich immer angesehen, dass er ringt mit sich. Soll ich jetzt reingehen in die Kabine oder soll ich überhaupt gleich heimfahren und so weiter? Und beim nächsten Ländermatch habe ich ihn gar nicht geholt. Ja? Und dann hat er mich angerufen. Da war er in St. Sebastian und hat gesagt, wieso bin ich nicht dabei? Da habe ich gesagt, weil wir keine beleidigten Kinder brauchen. Verstehst du? Sage ich dir. Ich habe mich entschieden, keine Ahnung, ob es richtig war, ja? Aber ich habe mich entschieden, dass du nicht spürst. Und wenn du mal dumm gehst mit so einem Fotz, dann brauchen wir die nicht. Dann bleib in Spanien und alles ist gut. Ja. Aber das sind ja normale Dinge, die ein Trainer machen muss. Ja, weil sonst bin ich ja früher am Platz, wenn da jeder machen kann, was er will.
Ich glaube jedenfalls, dass die Krone heute sicher die richtige Entscheidung getroffen hat und den Abend mit dir organisiert hat. Das war wie nicht anders zu erwarten, zumindest für meine Verhältnisse. Und wenn man die Publikumsreaktionen richtig interpretiert, dann offenbar auch fürs Publikum sehr, sehr spannende Anekdoten und sehr unterhaltsame Geschichten, die du da geliefert hast.
Wir bedanken uns auch beim Hans Huber, der immer abgenickt hat.
Der der Ghostwriter war. Ich habe den Herbert jetzt eh schon länger gequält, als eigentlich ausgemacht war. Der Vorschlag ist von dir gekommen.
Ja, ja, na bitte, wenn
also,
irgendwer was speziell
irgendjemand an den Nägeln, meine, vielleicht soll man da in der Zwischenzeit was zum Trinken bringen
lassen. Das war nicht schlecht, weil das ist wirklich, das ist also, Krone-like. Ich sitze da schon eine Stunde und habe einen Sound im Glas.
Also wer immer am nächsten an der Quelle sitzt, bitte ein, was darf man denn bringen?
Ein Sommerspritzer, bitte.
Einmal Sommerspritzer und dann ist offenbar die Fragerunde eröffnet, wer auch immer. Schau, der Kollege springt zur Seite. Also, wo sind die Mutigen, wo sind die Eisbrecher?
Das können alle Fragen sein, aber wenn ich bin auch niemand besser, wenn es keine Fragen mehr hat. Das ist kein Problem, aber wenn wer was wissen will,
ja. Bitte.
Welcher Spieler war als aktiver Spieler der Spieler, vor dem du am meisten Respekt hattest? Und welches Team war es als Trainer, zu dem du am meisten Respekt hattest?
Entschuldigung, wenn du die fragst, dann haben wir sie.
Das werden wir so machen. Anweisung von der Regie. Ich möge sicher jetzt aber die Frage wiederholen, damit dann die Zuseher, die via TV dabei sind, auch im Bilde sind. Die Frage aus dem Auditorium war, von welchem Spieler als aktiver Herbert Prohaska am meisten Respekt gehabt hat und von welcher Mannschaft, vor welcher Mannschaft?
Den meisten Respekt habe ich gehabt von Ernst Bierler, was wir zuerst gesagt haben, Mitspieler.
Bis zur Begrüßung mit dem Pferd?
Ja, ja. Nein, aber immer, immer. Der Respekt war immer da, der hat mich immer unterstützt. Aber viele, viele Jahre später, und zwar Jahrzehnte später, hat der Fiedler genau noch zu einem Fußballer Kontakt gehabt und das war zu mir. Wir haben einen gemeinsamen Freund gehabt und haben uns im Jahr, so dreimal im Jahr, sind wir gegangen zum Jägerhaus in Prater, haben dort gegessen, haben uns unterhalten, haben uns so wie da alte Geschichten erzählt. Aber er hat zu keinem anderen Fußballer mehr einen Kontakt gehabt, außer zu mir. Und das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und ja, aber ansonsten muss man dazu sagen, Respekt sollst du eigentlich vor jedem Spieler haben. Ja? Ob Gegenspieler oder Mitspieler, der Respekt muss immer da sein. Weil wenn du sonst dumm rennst, und dann wirst du auch nichts, wenn du sagst, der kann nicht gegen, der kann nichts. Die Mitspieler können auch nichts, dann. Nein, das ist das Schlimmste, was du machen sollst. Respekt muss immer da sein. Natürlich hast du im Hitze des Gefechts, hast du mit einem, da verlierst du einen Respekt und schimpfst der Mama, der schimpft dich oder vielleicht magst du einmal einen Foul, was sie nicht gehört. Aber das ist ja nicht respektlos, das ist halt nur aus der Emotion heraus. Respekt musst du immer haben, vor allem.